Körperschema. Ein Hörstück von Reinhard Krehl. Gesprochen von Jens Paul Wollenberg.
Lange dachte ich, die Nerven enden im Stumpf, die mit dem abgeschnittenen Bein korrespondiert hatten, würden schlecht vernarben. Oder es könnten sich kleine Tumore an den abgetrennten Nerven bilden und Fehlsignale an das Hirn leiten, dadurch die Schmerzen. Oft habe ich dann vom Stumpf nochmals ein Stück abgenommen, in der Hoffnung, die Schmerzen zu beseitigen. Wie der ranzige Anschnitt einer fettigen Wurst, den ich einfach abschneide und wegwerfe. Der Rest ist gut. Ich wollte die nervliche Erinnerung löschen, die durchdrehte. Aber verdammt nochmal, es gelang mir nicht. Eines Tages kam ich dann darauf, dass die neuronalen Speicher für die Kartierung der Umwelt in diesen Fällen total verändert waren. Der Stadtplan oder sagen wir der Fahrplan im Hirn war anders. Ja, ganze Straßenzüge, auf denen die Impulse verkehrten, existierten nicht mehr. Folglich konnte dort keiner mehr lang. In ganze Regionen konnte keiner mehr vordringen. Und die dadurch im Gehirn eingetretenen Brachen hatten wiederum Einfluss auf Nachbarregionen, die gewisse Funktionen übernahmen oder übernehmen wollten, obwohl sie dafür gar nicht zuständig waren. Vielleicht auch gar nicht dafür ausgebildet waren. Feine Berührungen im Gesicht, etwa mit einem Wattestäbchen, wurden im nicht mehr vorhandenen Bein wahrgenommen. Mein Telefon klingelte. Draußen war die Nacht hereingebrochen und der schrille Ton der Klingel hallte durchs offene Fenster von der Häuserwand gegenüber zurück. Ich schaute von meinem Schreibtisch auf. Es war 22:07 Uhr und hob den Hörer ab. Eine mir unbekannte Frauenstimme meldete sich, bevor ich etwas sagen konnte. Sie müssen sich vorstellen, die Frau sprach schon, bevor ich den Hörer am Ohr hatte. »Dr. Lukow, spreche ich mit Dr. Alexander Lurkow?« Sie klang durchaus aufgeregt. Ich sagte, »Sicher, mit wem spreche ich?« Und die Stimme antwortete, »Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch störe. Sagen Sie mir bitte, wie ich meine Mutter zur Vernunft bringen kann.« »Sie ist schon wieder unterwegs. Ja, ich kann sie doch nicht anbinden. Sie hört einfach nicht auf mich. Tag und Nacht ist sie draußen unterwegs. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob oder wann sie schläft. Und ausgerechnet in diesem verdammten Sektor 3.« Ich stutzte. »Sind Sie sicher im Sektor 3?« Ich erinnere mich noch genau. Draußen breitete sich eine laue Sommernacht über die Stadt. Ein Windstoß fischte hastig in meinen auf dem Schreibtisch gestapelten Papieren, ohne etwas in die Finger zu bekommen. Kurz fragte ich mich, ob sich der Stich, der mich beim Wort Sektor 3 durchzuckte, zuerst als Gefühl oder als Bild in meinem Gedächtnis lokalisiert hatte. Eine Berufskrankheit. Aber ganz nützlich. »Sie wissen schon, dass ich Neuropsychologe bin, ja?« fragte ich sie. »Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der Ihnen oder Ihrer Mutter helfen kann. Wie kommen Sie überhaupt auf mich? Ja, woher haben Sie eigentlich meine Privatnummer?« Ohne auf meine Fragen zu antworten, sprach die Frau schnell und im gleichen aufgeregten Ton weiter. Sie meinte damit also ihre Mutter, sie weiß nicht mehr, was ein Haus ist und was eine Schuhschachtel. Ja, wenn man sie nach der Uhrzeit fragt, sagt sie immer dieselbe Uhrzeit, dass sie in der Kantine oder drüben beim Heizer sei. Dabei steht sie in einem verwilderten Grundstück. Sie wartet dort still, stundenlang. Ihr ganzes System im Kopf ist durcheinander. Ich komme nicht mehr an sie ran, ich verstehe sie nicht mehr. Ja, und seit sie sich im Sektor 3 herumtreibt, ist alles noch viel schlimmer geworden. Die Nummer habe sie von ihrer Mutter. Sie habe ihr neulich meine Visitenkarte gegeben, als sie sich wieder einmal über ihre Aufenthalte im Sektor 3 gestritten hatten. Ihre Mutter habe gesagt, der weiß, wie wichtig das ist. Ich kenne ihre Mutter überhaupt nicht. Ja, soweit ich weiß, ist sie keine Patientin von mir, antwortete ich. Zumindest kann ich mich an keinen Fall erinnern. Natürlich war ich es sauer. Oder wären Sie das nicht? Trotzdem, ich war aber auch schon ziemlich angespitzt. Der Sektor 3. In den Sektor 3 wollte ich schon lange einmal, hatte aber bisher keinen Grund dafür gehabt. Und ohne Grund war es für mich undenkbar, dorthin zu gehen. Meine Welt war die der Seniorenresidenzen und der Privatkliniken in Sektor 1. Und ohne triftigen Grund konnte ich es mir gar nicht erlauben, in Sektor 3 gesehen zu werden. Niemand meiner Kunden wollte etwas mit jemandem aus Sektor 3 zu tun haben, verstehen Sie das? Aber so dachte ich, möglicherweise böte sich hier für mich ein Grund, eine Chance, den Sektor zu erkunden. Ich könnte ein besonderes Forschungsinteresse angeben, vielleicht war es ja auch vorhanden. Nur, die ganze Sache hörte sich für mich nach einer beginnenden Altersdemenz an, und davon hatte ich in meiner Praxis genug, vielleicht sogar zu viele. Ja, obwohl es gab auch Anzeichen, die zumindest einer gewöhnlichen Demenz widersprachen. Anzeichen, die auf einen Wahrnehmungsdefekt deuteten, der andere Ursachen haben konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich quasi bereits selbst überredet. Na gut, sagte ich, vielleicht kann ich was für Sie tun. Bloß, wie wollen wir es machen? Ich sollte Ihre Mutter an den Orten kennenlernen, an denen sie sich normalerweise aufhält. Ich sollte ihr Umfeld studieren. Verstehen Sie das? Ja. Ja, wo kann ich Ihre Mutter treffen? 2 Tage später war ich bereits unterwegs in Sektor 3. Mit einem beklemmenden Gefühl war ich in die Straßenbahn gestiegen. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr in Sektor 3, das müssen Sie wissen. Damals war das natürlich auch nicht der 3. Es war einfach ein Randbezirk der Stadt. Billige Wohnungen, Industrie, Arbeiter, ja. Und die Sektoren wurden erst später eingeführt. Die Straßenbahn war überfüllt und es war heiß. Ich schwitzte. Im Vorbeifahren bemerkte ich draußen Kinder, die nackt in einem großen rechteckigen Brunnenbecken planschten. Neidisch musste ich ein wenig schmunzeln. In der Mitte des Brunnens stand ein großer Sockel, auf dem früher wahrscheinlich eine Statue gestanden hatte. Viele Erwachsene saßen um die Zähne herum auf einer niedrigen Mauer, von der einzelne Steinverkleidungen und Mörtel abgebröckelt waren. Offensichtlich musste keiner von jenen zu irgendeiner Arbeit. Vorne im Wagen fing ein kleines Kind an zu schreien. Ein fauliger Geruch drang in meine Nase. Erst da fiel mir auf, dass in den Brunnen gar kein Wasser gesprudelt war. Schöne, plätschernde Brunnenanlagen, wie vor dem Verfassungsgericht oder im Hauptbahnhof, gibt es nur in Sektor 1. Bereits in Sektor 2 ist solch ein öffentlicher Luxus abgeschafft. In diesem Brunnen befand sich vermutlich nur abgestandenes, stinkendes Regenwasser. 4 Stationen weiter erreichte ich die Endhaltestelle. Von hier ab ging es nur zu Fuß weiter. In Sektor 3 hinein verkehren keine Bus- oder Bahnverbindungen. Auch Taxis fahren nur äußerst selten dorthin. Nicht, weil die Fahrer Angst hätten, nein, sondern ganz einfach, weil man viel zu leicht einen Achsbruch riskierte. Außerdem müssen die wenigen Autos, die es hier gibt, wegen der Schlaglöcher so langsam fahren, dass man zu Fuß ebenso schnell vorankommen kann. Ich drückte mich durch die vielen Menschen, die die Endhaltestelle bevölkerten. Selbst in Sektor 1 im City Center gibt es nicht so viele Menschen. Es gab hier aber keine großen Geschäfte. Die bekannten Ladenketten wie Walmart, Subway, Foodstuff oder wie die auch alle heißen mögen, sind nur in Sektor 1 zu finden. Das kenne ich auch von meinen Geschäftsreisen. Es ist ziemlich praktisch, denn überall funktioniert das inzwischen so. Sektor 1 ist nahezu weltweit in allen Großstädten von den gleichen Ketten ausgestattet. Man kann sich problemlos überall zurechtfinden und weiß genau, welche Waren erhältlich sein werden und wie sie zum Beispiel schmecken. Ich hatte Hunger. Ich wollte schnell noch etwas essen, denn mir war klar, dass ich auf meinem weiteren Weg wohl kaum passende Gelegenheit finden würde. Einfache Imbissbuden gab es ja hier genug. Ich entschied mich für einen lächelnden Chinesen, bei dem ich kleine gefüllte Teigtaschen bestellte. Er kochte die vor meinen Augen in sprudelndem Wasser, aber noch während ich den zappelnden Teichdreiecken im sprudelnden Wasser zusah, ärgerte ich mich. Ich war ihm doch eindeutig auf dem Leim gegangen, oder nicht? Ich als Neuropsychologe, ein lächelnder Chinese. Ich bin doch ein Idiot. Und wahrscheinlich, so befürchtete ich, waren die Nudellappen zusätzlich ungenießbar. Die Teigtaschen waren aber ziemlich gut. Mir blieb also nur die nüchterne Einsicht, ein weiteres Mal daneben zu liegen. Kauend wandte ich mich nach rechts. Ein Stück gewellter Kunststoff diente als Windfang, durch den ich verschwommen die Straße sah. Irgendwo dort musste Sektor 3 beginnen. Ich schluckte meinen letzten Bissen und ging los. Es gab weder ein Tor noch einen Zaun, auch kein Schild, das den Sektor 3 kennzeichnete, aber er war nicht zu übersehen. Überall entspann sich ein Gewirr aus Kabeln, das sich aus Löchern aus der Fahrbahn, aus Öffnungen in den Gehwegen oder von Leitungsmasten herab durch die Straßen flocht. Kreuz und quer, mal in die Höhe, mal in Hinterhöfe, mal in Fensteröffnungen verschwindend, als ob mit diesen abstrusen Abspannungen die letzten Fassaden am Umfallen gehindert werden könnten. Es war die illegale Stromversorgung der Bewohner. Die Stadtwerke liefern nichts in den drei. Keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Zumindest offiziell heißt es so. Natürlich weiß jeder von den illegalen Anschlüssen. Und manchmal kommt schon ein Monteurtrupp, der unter Polizeischutz Leitungen entfernt, aber das ist mehr der Form halber. Am nächsten Tag sind meist wieder neue, andere Leitungen gezogen. Umwege, Querverbindungen, Ersatzleitungen gibt es immer. Keiner kann das kontrollieren, woher und wohin sie führen. Ich versuchte mich zu orientieren, hatte aber Schwierigkeiten. Zum Teil waren ganze Straßen einfach mit Bäumen oder Buschwerk zugewachsen, ja, oder es fehlten so viele Häuser, die in sich zusammengebrochen waren, so dass optisch nichts mit meinen Erinnerungen in Einklang zu bringen war. Dort, wo noch bewohnbare Häuser waren, konzentrierte sich vieles. Meist wurde dort Strom organisiert, neue Wohnhütten gebaut oder provisorische Märkte eingerichtet. Vieles geht hier per Tausch über mobile Verkaufstische. Die meisten, die hier leben, haben einfach kein Bargeld. Ich grübelte über die Frau. Was machte sie hier? Was suchte sie? Ich vermutete eine Störung im vorderen oder mittleren Gehirn, vielleicht durch eine Blutung ausgelöst, die Erinnerungsfelder aus der Vergangenheit mobilisierte, die in die aktuelle Wahrnehmung eingeschoben wurden. Ich vermutete, dass sie weder in der Vergangenheit, so wie eine Demenzkranke lebte, noch in der Gegenwart wie eine Gesunde. Gerade das Herumirren in einer Gegend, die regelrecht verwüstet war, gleichwohl früher ein bescheidener, aber angenehmer Stadtteil gewesen sein musste, von dem man aber nichts mehr ahnen konnte, deutete darauf hin. Vielleicht ergänzt sie die nicht mehr vorhandene Stadt, ihre Häuser und Straßen so fließend durch Bilder aus ihrer Vergangenheit, dass sie zu einer virtuellen eigenen Realität werden, die nur sie wahrnimmt und in der sie sich bewegt und lebt? Dennoch formte sich für mich kein schlüssiges Bild. War ich damals stolz, als ich mit dem Team herausgefunden hatte, dass die Erinnerung in Speicherketten abläuft. In Ketten, stellen Sie sich das vor. Keine Einzelinformation, sondern ganze Ketten von Bruchteilen. Je mehr dieser Bruchteile, die aus der Wirklichkeit eintreffen, Übereinstimmungen mit einer bereits abgelegten Situation im Gedächtnis haben, desto leichter wird es sich daran zu erinnern. Dem Anfang und dem Ende einer Kette kommen dabei besondere Bedeutungen zu. Und deshalb funktioniert auch der Trick mit dem Knoten im Taschentuch oder mit anderen Gedächtnisstützen, die helfen, komplizierte Dinge zu merken. Nur überlegen Sie mal, die Sache hat auch einen Haken. Was ist, wenn genau diese entscheidenden Sequenzen fehlen? Dann haben Sie das Hirn voll mit Informationen, Sie wissen aber nichts davon. Schon oft bin ich an dieser Frage fast verzweifelt. Heißt das nicht, dass das Gehirn keinen wesentlichen Wert darauf legt, Informationen zu verarbeiten? Vorwärts zu kommen, weil will es quasi in einer gleichbleibenden Situation verharren? Zudem ist es nicht so, dass diese Funktionsweise auch dazu führen kann, dass Situationen als erkannt gemeldet werden, nur weil unbedeutende Teile aus einer Kette erkannt wurden. Im Grunde aber eine andere Situation vorliegt. Wenig später trat ich auf eine Brache. Ich hatte das Gefühl, dass mich die Frau bereits seit längerem beobachtete, ohne dass ich sie entdecken konnte. Offensichtlich verbarg sie sich geschickt vor mir. Für eine alte Frau bedeutet dies eine erstaunliche Leistung. Wahrscheinlich ist sie sehr wachsam und aufmerksam. Vereinzelt standen hier auf der Brache große Bäume und Baumgruppen, zwischen denen sich weite, fast mannshohe Felder aus Goldrute ausbreiteten. Richtig idyllisch. Trampelpfade durchzogen diesen Dschungel. Ich vermutete, dies müsste der alte Wilhelmpark sein, und weiter dort drüben müsste sich das Gefallenendenkmal befinden. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Ich suchte den Horizont nach der hohen Kuppel des gefallenen Denkmals ab. Sie war nirgends zu finden.
Ja, natürlich fand ich das komisch.
Die Trampelpfade gaben keinen Hinweis. Und fortwährend hatte ich mich an einer Gabelung zu entscheiden, welchen Abzweig ich nehmen sollte. Und das nervte langsam. Nach gut einer halben Stunde Fußmarsch, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob ich nicht ein paar Mal im Kreis gegangen war, stieß ich endlich auf das Gefallenendenkmal. Ein großer Haufen Granit, der früher einmal die Kuppelhalle gewesen sein musste. Sie war völlig in sich zusammengebrochen. Und erst jetzt dämmerte mir, dass ich auf den hügeligen Wegstrecken die längst ebenso zusammengebrochene und schon überwachsene Fernwärmeleitung mehrmals gequert haben musste. Ich blickte mich um, konnte aber weit und breit niemand erkennen, soweit das überhaupt in diesem Gestrüpp möglich war. Zwischen den Steinen der ehemaligen Kuppelhalle entdeckte ich jedoch zu meiner Überraschung eine kleine Hütte. Sie musste dort relativ neu gebaut worden sein, denn im Umkreis von 1 oder 2 Metern waren die Goldruten erst auf dem Vormarsch, als ob sie versuchten, ein urbar gemachtes Stück Land wieder zu verschlucken. Die Hütte war aus 3, 4 Brettern, Styropor und Plastikfolie zusammengeschustert. Ohne große Handwerkskunst zusammengeschustert, ein improvisierter Bau, ein Bau für die Zwischenzeit, dem man nicht allzu viel Zeit opferte. Offensichtlich war die Hütte für irgendein Tier gebaut, jedenfalls zum Übernachten für einen Menschen. war sie zu klein. Oder es war eine Falle. Vielleicht besserte sich jemand seinen Speisezettel mit selbstgefangenen Kaninchen auf. Obwohl ich wusste, dass in Sektor 3 viele Menschen lebten und in meiner Erinnerung der Wilhelmpark nicht sehr groß war, fühlte ich mich dennoch mutterseelenallein in einer merkwürdig formlosen Wildnis. Hier war nicht Stadt, nicht Land, nicht freie Natur. Von all dem wusste ich schließlich, was es war, wie es auszusehen hatte. Aber was war das hier? Ich traf auf viele vertraute Zeichen. Der alte Parkbaum, der Rest einer betonierten Fahrbahn, die Steine des gefallenen Denkmals, aber dennoch traf ich keinen Menschen, traf auf keine Zäune, hörte keinen Zivilisationslärm. Irgendwie waren dies alles nur lose Fetzen, die ich zwar kannte, die zusammen aber kein Bild, sondern ein beunruhigendes Gefühl ergaben. Ich war in eine Zwischenzone geraten. Aber zwischen was? Ich habe mich immer gefragt, wie wird Erinnerung in unserem Gehirn gebildet und festgehalten? Gibt es so etwas wie eine Art Stoff, der die Erinnerung darstellt? Auf Kongressen haben wir uns viel zu dieser Frage ausgetauscht und sind schließlich dahin gekommen, dass es möglicherweise kleine Moleküle gibt, viel mehr geben muss, die Erinnerung beinhalten und transportieren. Diese müssten dann im Gehirn in einem Organ zu finden sein, abrufbar auf bestimmte Reize. In endlosen Operationen, Mess- und Testreihen konnte ich dies aber bislang nicht bestätigen. Wir können das Organ, den Ort für die Erinnerung nicht finden. Aber es muss vorhanden sein. Nur wo?
Im Weitergehen war mir, als ob ich diesen Tag schon einmal solch eine kleine Hütte gesehen hätte, auch mit einem ähnlichen kleinen Dach aus Styropor, als ob Schnee darauf liegen würde, mitten im Hochsommer. Was für eine synaptische Fehlleitung, dachte ich, und Seitenwänden, die mich an meine mit Glanzlack versehene Hausbar aus meiner Studienzeit erinnerten. Ich war stolz auf diese Hausbar. Keiner von meinen Kommilitonen hatte sowas. Aber ich glaube, ich habe sie gleich nach meiner ersten Anstellung auf den Müll geworfen. Ich war froh, meine Studienzeit hinter mir zu haben. Ich wollte die auf keinen Fall konservieren. Ich überlegte weiter, aber ich kam nicht darauf, wo diese andere Hütte gestanden war. Ein Schweißtropfen perlte von meiner Stirn. Die Hitze hatte nach wie vor nicht nachgelassen, und ich hatte großen Durst. Ich ärgerte mich, hätte ich mir doch bloß beim Chinesen noch was zu trinken mitgenommen. Im Weitergehen dachte ich, irgendwo muß die Frau ja zu finden sein. Dieser Satz wiederholte sich in meinem Kopf, bis er dort zu hämmern begann. Unvermittelt, wie alles in diesem Gestrüpp unvermittelt war, trat ich wieder einmal auf eine kleine Lichtung zwischen den Goldruten. 5 Pfade gingen von hier wieder ab ins Ungewisse. Eine Scheißzone ist das. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Hatte ich mich bereits verlaufen? Der Gedanke schoss mir wie ein Stromschlag durch alle Glieder. Verlaufen? Oh, nur nicht das. Nicht bei dieser Hitze. Ich entschied mich für den 2. Pfad von links und entdeckte urplötzlich wieder eine kleine Hütte. Diesmal war sie aus einer größeren Pappschachtel gebaut. Vielleicht war ein Fernseher oder eine Waschmaschine darin verpackt gewesen. Oben drüber war sie mit Folien abgedeckt, der Fußboden war durch ein Brett verstärkt. Im Innern standen auf Teppichresten, die etwas rührend Anheimelndes hatten, mehrere Schälchen mit Essensresten und Wasser aufgestellt.
Nach hinten war ein zweiter Ausgang aus der Schachtel geschnitten worden, der mit einem Stück Stoff zugehängt war. Ich war an eine Puppenstube erinnert. Sogar volle Tellerchen standen da. Es fehlte eigentlich nur noch die Pendeluhr an der Wand. Schnell machte ich mir Notizen und eine kleine Skizze. Auch Kleinigkeiten könnten mich später weiterbringen, so dachte ich wenigstens zu diesem Zeitpunkt. Wissen Sie, unsere ganze Wissenschaft ist noch so jung, dass sie fast im Gesamten nur ein Modell darstellt. Ich habe im Laufe meines beruflichen Lebens gelernt, dass nahezu alle Standpunkte nur wackelige Hilfskonstruktionen sind. Das heißt aber nicht, dass wir falsch liegen, sondern nur, dass wir uns ständig vergewissern müssen, wo wir uns eigentlich befinden. Das Referenzsystem ist entscheidend. Dann orientierte ich mich am Schornstein des ehemaligen städtischen Kraftwerkes, der hinter dem Buschwerk und den Goldruten steil in den Himmel ragte. Natürlich, auch das Kraftwerk war längst stillgelegt und demontiert. Aber abgerissen wurden die Gebäudeteile schon lange nicht mehr. Na, wozu auch? In Sektor 3 gab es keine Haftungsgesetze mehr. Auch nicht, wenn eine Wand oder ein ganzes Haus zusammenstürzte und jemand unter sich begrub. Das war einfach Pech und fertig. Gut 4 Stunden war ich jetzt schon unterwegs gewesen, ohne dass mir irgendjemand begegnet wäre. Bei all diesen breit ausgetretenen Pfaden war das schon sehr verwunderlich. Wieso kommt hier keiner lang, dachte ich. Wieso dieses ganze System an Pfaden, wo es doch keinen Bestimmungsort gibt? Und dann schon wieder so eine kleine Hütte? Vor mir, fast gänzlich unter einem Ligusterbusch verborgen, entdeckte ich erneut eine kleine Schachtelarchitektur. Sie war besonders bemerkenswert, ja nahezu klassisch modern. Ein schlichter, rechteckiger Kubus mit einer ebenso rechteckigen Öffnung. Nur auf 2 Seiten gab es einen Dachvorstand. Das furnierte Holz in einem dunklen, fast matt schimmernden Ton gehalten, war einziges Baumaterial, was dem Ganzen eine ruhige Strenge gab. Es war mir nicht klar, ob die Pfade in direktem Zusammenhang mit den kleinen Architekturen standen. Ging hier jemand lang, um von einem Häuschen zum anderen zu kommen? Diese Architekturschachteln, diese Puppenhäuser für unbekannte Gnome fraßen sich in mein Hirn, setzten sich fest. Kaum hatte ich mich über die eine gewundert, traf ich schon wieder auf eine neue Hütte. Wieder anders, mit anderen Details, diesmal mit Decken und Teppichen ausgelegt und altem Linoleum als Dachpappe auf den schiefen Bretterwänden und Decken. Links lagen nun die ehemaligen Werkstatthallen. Eine fast endlos erscheinende Reihe von Holztoren tat sich vor mir auf, die einen schwachen, aber dennoch scharfen Geruch nach Holzschutz in der Hitze ausströmten. Kein gesundes Klima. Dazu kamen Öllachen, die sich auf den betonierten Platten vor den Hallen schimmernd ausbreiteten. Die Scheiben in den Toren waren entweder demontiert oder zerschlagen. Ich empfand diesen Anblick irgendwie trostlos, obwohl er eigentlich nichts Besonderes an sich hatte. Auch hier eroberte die Goldrute Ritzen, Schlaglöcher und weite, bereits unter Streu versunkene Bereiche des Areals. Weiter hinten trat ich dann auf ein größeres Gebäude zu, ebenfalls mit großen Toren, aber mit mehreren Stockwerken und einem bedrohlich schräg geneigten Kamin, der an verschiedenen Stellen von Birken oder anderem Grünzeug gesprengt wurde. In einer anderen Geschwindigkeit aufgezeichnet oder gar mit anderen Rezeptoren gesehen, würde sich eine Sprengung durch Wurzeln als regelrechte Explosion zeigen. Fantastisch. Aber wir sehen zu langsam. Zu langsam für unsere Zeit.
Die Beschleunigung des Sehens wäre ein herrliches Forschungsprojekt. Große Veränderungen würden verschwinden und kleine würden an Bedeutung gewinnen. Wahnsinn! Wenig später entdeckte ich rechts an der Ecke des Gebäudes eine Stahltür, über der in verblichenen braunen Buchstaben das Wort Heizer stand. Da erinnerte ich mich verschwommen an einen Satzfetzen. Beim Heizer drüben. Ich konnte mich bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erinnern, von wem er stammte und wer gemeint war. Zielstrebig ging ich auf die Tür zu, obwohl ich nicht die geringsten Anzeichen dafür erkennen konnte, dass die Tür in den letzten Jahren bewegt worden wäre oder gar, dass dort ein Heizer anzutreffen wäre. Ich sah ihn schon, in Gedanken, schuftend und schwitzend. Die Brühe lief ihm, genauso wie mir, in Strömen über den Körper. Und nichts zu trinken. Aber dann, genau in diesem Moment, sagte ich, fast könnte man sagen, verblüffte durch ein Loch im Boden. Ich dachte einfach nur, wohin? Weiter kam ich nicht. Nach einem Fall von etwa 3 oder 4 Metern knallte ich seitlich auf dem gemauerten Boden auf. Der Fall war mir endlos und in Zeitlupe erschienen, und ich erkannte in dieser gedehnten Spanne sehr gut, wohin ich stürzte, in die alte, abgekoppelte Kanalisation. Der Aufprall war trocken und hart, wie ein Schlag mit einem Brett gegen meine Stirn, der mich sofort ins Out schickte. Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, hatte ich jedes Zeitgefühl verloren. Mein Schädel brummte, und mit den Beinen lag ich in einer Rinne mit Dreckwasser. Aber Gott sei Dank, ich hatte nichts gebrochen. Taumelnd erhob ich mich. Es war hier unten zwar dunkel, aber nicht finstere Nacht. Mir flimmerte vor den Augen, und nach einer Weile bemerkte ich, dass links und rechts im regelmäßigen Abständen weitere große Röhren abgingen, aus denen zum Teil dämmeriges Licht trat. Das Netz aus Kanälen, Rohren und Schächten musste eine immense Ausdehnung haben. Ich hatte so etwas nicht erwartet. Mühsam schleppte ich mich wenige Meter vorwärts, aber mein ganzer Körper schmerzte und brannte, so dass ich mich nach wenigen Metern widersetzen musste. Uiuiuiui. In dieser verfaulenden Scheiße! Wo sollte ich denn da hin? Diese marode Stadt kotzte mich an. Diese Demenz und der ganze Dreck. Ich nahm eine Handvoll Dreck und pfefferte sie vor mich hin. Doch dann fiel mir spontan wieder die Hütchen ein. Ich musste lachen. Stellen Sie sich vor, das Einzige, was noch hält, sind Puppenstuben. Ja, fast wie ein Städtebau. Aus meiner beschissenen Lage war keine Hilfe in Sicht. Ich war nicht mehr sicher. Vielleicht lag das ja an diesem Sturz, aber ich glaubte inzwischen Dutzende, vielleicht sogar Hunderte der kleinen Hütten gesehen zu haben, draußen zwischen den Büschen und verfallenen Berghallen. Vielleicht schon während meines gesamten Weges hierher. Nicht eine hatte der anderen geglichen. Alles Sondermodelle vielleicht. Aber mit welchem Plan? Für was? Von wem? Vor meinen flimmernden Augen türmte sich eine Stadt, gebaut aus Styroporteilen, Brettern, Plastikfolien, Kartons, Teppichresten, Vorhangstoffen, ausgestattet mit Tellern und Schüsselchen mit Milch, Käse und Wasser. Wasser, Wasser wäre so gut. Der Durst brannte mich aus, wütete regelrecht in mir. Ich brauchte dringend einen Arzt. So viel war klar.
Viel hätte ich darum gegeben, wieder hochzukommen. Hoch in die Welt der kleinen Hütten und verfallenen Denkmäler. Doch meine alte Welt, dieser Ausdruck schien mir passend, interessierte mich irgendwie nicht mehr. Obwohl ich nicht hätte sagen können, warum. Meine Gedanken liefen wirr umher. Was war gelaufen? Was hat mich gerissen? Meine Stimme war heiser und trocken. Was auch sonst nach diesem Sturz. Und dann wurde es wieder Nacht um mich. Weich und pelzig war das Erste, was ich fühlte, als ich wieder erwachte. Ich erschrak, denn sofort war mir klar, dass das ein Tier war, was sich an meiner Hand schmiegte. Eine Ratte war mein erster Gedanke. Doch kurz war ich starr vor Schreck. Aber es war eine Katze. Ja, sie blieb ruhig bei mir, zuckte nicht, lief nicht weg. Sie atmete einfach, warm und weich. Nichts geschah. Mir war, als wäre ich diesem Atem schon einmal begegnet. Scheiße, hatte ich nach ihr gesucht? Ich wusste nicht mehr recht, was los war. Aber die Ruhe des Tieres wirkte. Ich entspannte mich wieder. Erschöpft legte ich mich in den Schmutz zurück und fragte sie, »Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Bist du auch heruntergefallen?« Die Katze begann zu schnurren und strich mir um meine Hand und meinen Arm. »Kennen wir uns, meine Gute? Wohnst du auch hier? Vielleicht könnten wir uns zusammentun?«